So, guten Morgen zusammen. Müssen mal sehen, wie das weitergeht. Gestern bin ich so verspätet gekommen wegen der Bahn, dass ich gar nicht mit der Kanzlerin habe reden müssen können. Sodass man sagt, wie wird das überhaupt dann im Winter weiter? Also wir brauchen eine bestimmte Anzahl von Leuten, brauchen wir ja, dass man da gucken muss. Also ehe sie dafür den Winter sich einschreiben, müssen sie ja nochmal bei denen nachgucken, also ob das weitergeht oder wie das ist. Nicht? Und das sieht so durch diese Umstellungen. Davon jetzt abgesehen, an Sie die Frage, möchte jemand noch auf das zurückkommen, was wir da vor 14 Tagen miteinander gedacht haben? Wir haben hier angefangen auf der Seite 69 und haben also diesen Auszug aus der Vorrede der Phänomenologie miteinander gelesen, sodass es jetzt weiterginge mit der Wissenschaft der Logik auf der Seite 171 unten. Sonst setzen wir da einfach ein, wenn da jetzt nichts wäre. Das andere lief ja darauf hinaus, wenn man nochmal den berühmten Schlusssatz nimmt aus dem Auszug, der da war, also auf der Seite 171 vor dem Absatz Wissenschaft der Logik, diese berühmte Definition, dass das Wahre der bacchantische Taumel ist, an dem kein Glied nicht trunken ist, und weil indes jedes, indem es sich absondert, ebenso unmittelbar auflöst, ist er ebenso die durchsichtige und einfache Ruhe. Also diese völlige Auflösung auf der einen Seite, dass man nichts Festes hat. Der Verstand richtet sich immer auf feste Begriffe. Und dann werden die Begriffe, indem man sie anfängt durchzudenken, flüssig, lösen sich auf. Weil das Gegenteil genauso auftrifft. So ein einfaches Beispiel war ja zu sagen, was ist mit dem Unwesentlichen? Wenn ich also sage, von Wesentlichem kann ich nur reden im Unterschied zum Unwesentlichen. Sobald ich das aber gesagt habe, muss ich sagen, für das Wesentliche ist das Unwesentliche wesentlich. Denn wenn es kein Unwesentliches gibt, ist das Wesentliche nicht mehr wesentlich. Und dasselbe könnte man durchspielen für Substanz und Akzidenz, also für das Was-Sein und das Wie-Sein und dergleichen, sodass die notwendigen Unterscheidungen, die der Verstand macht, in der zweiten Phase des Durchdenkens, die Hegel dialektisch nennt, sich auflösen. Man kann dann aber nicht bei der Auflösung stehen bleiben. Das nennt Hegel den sich vollendenden Skeptizismus, dass ich ja nicht einfach aus der Identität in die Nicht-Identität gehe. Also Identität hält fest. Substanz, Substanz. Akzidenz, Akzidenz. Wesentliches, Wesentliches. Unwesentliches, Unwesentliches. Jetzt wird das aufgelöst aus dem eben kurz angedeuteten, dass sich das verliert. Wenn man jetzt also sagen würde, ich bin einfach aus der Identität in die Nicht-Identität gegangen, dann ist alles verloren, das wäre genau nochmal falsch. Und damit hätte auf eine andere Weise sich nochmal der Verstand absolut gesetzt. Denn wenn ich sage, sobald da nichts Festes mehr ist, ist gar nichts mehr, dann hat der Verstand, den ich eigentlich doch behauptet erledigt zu haben, eigentlich gesiegt. Da hat er andersrum nochmal. Also sagt, kommt dann die berühmte Hegel-Formel, die ihm sagt, es geht um eine Identität von Identität und Nicht-Identität. Ich muss also den ersten Gedanken, Unterscheidung von wesentlich und unwesentlich, verbinden mit dem zweiten Gedanken, dass sich wesentlich und unwesentlich in ihrem Unterschied auflösen. Und wenn ich erst beides zusammen zu denken versuche, was der Verstand nicht schafft, dann kann also sich zeigen, was eigentlich gemeint ist und was Hegel das Spekulative nennt und wo er sagt, das ist das, was man früher das Mystische genannt hat. Und da sieht man, dass da irgendwie was möglich ist, aber man sieht auch, wie schwierig das eigentlich ist, worum es dort geht. Und man sieht sofort, dass man damit wieder bei dem Punkt wäre, bei der berühmten Zweideutigkeit Hegels, denn man wird dann erwarten können, dass es Leute gibt, die führen Hegel wieder zurück, einfach auf die Verstandesmäßigkeit und sagt, ja, dann bin ich wieder da, ein bisschen komplizierter, aber eigentlich schon, und andere, die sich an diesem Auflösen festmachen. So wie in den politischen Fragen ich dann die Rechtshegelianer habe, die sagen, wie wir gleich bei der Logik sehen werden und beim Verhältnis zur Religion, die gehören zusammen, und wo die Linkshegelianer sagen, nein, es löst sich auf. Oder auf den Satz aus der Vorlesung zurückzukommen, das Vernünftige ist wirklich, das Wirkliche ist vernünftig. Ich kann mich stark machen bei der Vernünftigkeit des Wirklichen und dann werde ich sagen, ich muss nichts ändern. Wofür vieles bei Hegel auch geschrieben steht. Und das sind dann die Leute, die sagen, der Hegel ist konservativ. Und dann gibt es die Links-Hegelianer, die sagen, nein, es ist so viel Unvernunft. Damit ist für mich klar, die scheinbare Wirklichkeit ist gar keine Wirklichkeit. Man muss nur eine Revolution machen, wird sie schon umfallen. Und wird sich zeigen, dass sie keine Wirklichkeit ist, dass sie zusammenbricht und wir dann etwas Neues haben. Beide greifen sich eine Seite heraus, stehen miteinander im Konflikt, werfen Hegel vor, dass er das irgendwie so verharmlost und man ihn erklären muss. Während er sagt, nein, genau darüber stehe ich irgendwie in einem zusammen, ohne dass man jetzt so sagen kann, ja was denn nun? Und wenn man auch jetzt so dann so guckt, die Anekdoten aus seinem Leben, dann löst sich das auch wieder auf, wenn der Goethe ihn zum Beispiel fragt, was denn nun eigentlich mit der Dialektik ist. Und er sagt, ja, das ist so etwas wie der organisierte Widerspruchsgeist. Das findet dann natürlich der Goethe in seinem Mephisto wieder und kann das dann so einordnen. An sich war der Goethe natürlich misstrauisch gegenüber dieser abstrakten Herumphilosophiererei. Auf der anderen Seite, als dann Hegel eingestiegen ist auf seine Farbenlehre und das da in der Ästhetik und Vorlesung vertreten hat, haben die sich dann schon angefreundet. Und Goethe hat ja ein berühmtes Geschenk an Hegel gemacht, dass er ihm ein Glas geschickt hat mit einem schwarzen Tuch drin. Und da gibt es nämlich dann so gelbe Wirkungen, die da rauskommen, wo er dann geschrieben hat, im absoluten Geist hier, also bietet sich das absolute Urphänomen oder so ähnlich, ergebenst. Nicht? Der hat das schon auf ihn gesetzt dann. Wir setzen einfach also mit der Wissenschaft der Logik fort. Ich erinnere nochmal, worum es bei der Logik geht. Logik heißt normalerweise wörtlich heißt es Technae oder Episteme, Logikae, das ist ja ein Adjektiv, also die Vernunft, Kunst oder Kunde oder Lehre oder Wissenschaft. Und wird normalerweise gebraucht als die Lehre und die Wissenschaft vom Schließen, vom Begründen, Beweisen und Schließen. Da gehört die Logik hin. Für Hegel ist Logik mehr. Das, was er Logik nennt, müsste man aristotelisch Metaphysik nennen. Also die erste Grundlegung. Der Gedanke, der dahinter steht, ist der, wie kann ich über die Welt angemessen denken und reden, wenn ich mir die Worte und die Grundbegriffe, in denen ich darüber rede, von wem anders vorgeben lasse. Dann bin ich ja nicht wirklich radikal und prinzipiell und anfänglich. Denn die Worte und Begriffe, die wir haben, sind ja schon Niederschlag einer bestimmten Interpretation von Erfahrungen. Das sind unsere Vorfahren, die das, was sie erlebt haben, in bestimmter Weise zusammengefasst haben. Da gehören dann hier so Dinge hin, wie die berühmte Worf-Sapir-Hypothese, dass es eigentlich so einen sprachlichen Relativismus gibt, dass man gar nicht weiß, was die einen denken und die anderen. Das hat seinerzeit viel Aufsehen erregt. Inzwischen ist das dann so eingeordnet in die anderen Dinge und sagt, so wild ist es da auch nicht. Also der Hinweis darauf, dass in verschiedenen Sprachen verschiedene Wörter fehlen und was dann natürlich auch hinweist, dass da das Denken schwierig ist. Werden dann immer genannt, die verschiedenen Namen von Weiß beim Schnee für die Eskimos und solche Geschichten oder dass es bei den Indianern irgendwelche Grundworte nicht gibt. Man kann näher bei uns bleiben. Ein Problem, wo ich immer wieder stehe, wenn ich zu reden habe über die Menschenwürde, uns fehlt ein Begriff zwischen etwas und jemand. Also etwas sind die Steine und die Tische, jemand, das sind wir und was sind nun die Tiere? Die einfach ein Jemand zu nennen, mit selbstverantwortlicher Würde und vom Licht der Wahrheit getroffen und aufgefordert dazu, der Wahrheit die Ehre zu geben, das wird man ja nicht sagen können. Aber jetzt einfach zu sagen, die sind etwas, eine Sache, wie das auch das Recht früher getan hat, jetzt ist dann in dem Naturschutzgesetz von Geschöpfen die Rede, von Mitgeschöpfen, aber erstmal sind die Steine auch geschaffen. Zweitens, was die mit Geschöpfen meinen, möchte ich auch gern wissen, denn die glauben ja nicht an Schöpfer, die Leute. Sie wollen nur irgendwie zum Ausdruck bringen, dass da, was ist genau die Frage, haben die Tiere nicht auch eine Würde? Da kann man drüber reden. Nur, wie benenne ich dann die menschliche Würde? Dass ich zum Beispiel unter Umständen verpflichtet bin, für einen Menschen zu sterben, aber noch nicht mal für eine Tierspezies, geschweige denn für ein einzelnes Tier. Und wie drücke ich das aus? Und wenn ich dafür kein Wort habe, gilt dann auch diese berühmte Zeile von Stefan George, dass kein Ding sei, wo das Wort gebricht. Dann kann man es auch nicht richtig denken, wenn man es nicht für sich auf den Begriff bringt. Also das nur als Hintergrund, warum Hegel sagt, ich muss, ehe ich überhaupt über die Sache anfange nachzudenken, mir überhaupt erst ein richtiges Instrumentarium machen als Idealist. Und darum geht es jetzt hier, das ist jetzt aus der Einleitung der Wissenschaft der Logik, in neueren Zeiten erst ist das Bewusstsein entstanden, dass es eine Schwierigkeit sei, einen Anfang in der Philosophie zu finden. Und der Grund dieser Schwierigkeit sowie die Möglichkeit, sie zu lösen, ist vielfältig besprochen worden. Also haben die Leute irgendwo angefangen, meist mit irgendeinem Problem, das sie beschäftigt hat, oder mit irgendeinem Glaubenssatz oder so ähnlich. Und jetzt ist dann, wie, wenn ich die Idee habe, dass Philosophie etwas zu tun hat mit Systematik, das heißt mit einem geordneten Zueinander, weil nichts für sich allein verstanden werden kann, sondern immer nur im Zusammenhang mit allem anderen, aber das darf ja nicht irgendein Zusammenhang sein, sondern das muss eigentlich der Sachzusammenhang sein. Das ist ja der Unterschied zwischen Evidenzen und Assoziationen. Man kann die Welt nach irgendwas sortieren und ich kann versuchen, sie nach ihren wesentlichen Zusammenhängen zu sortieren. Und wenn ich nun sowas wie Systematik und Ordnung zugrunde lege, dann heißt natürlich der nächste Gedanke, eine Ordnung braucht ein Ordnungsprinzip. Nur die allerprimitivste Form von Ordnung, wenn überhaupt, kann unhierarchisch sein. Das muss man so betonen, weil so viele Leute es so mit demokratischen Ordnungen haben, die auch schön und gut sind, nur wie kommt man dorthin? An sich brauche ich einen Ordner und dann das Geordnete. Darauf weisen noch so Dinge hin, dass das Wort ordnen ja in vielen Sprachen zugleich auch die Bedeutung anordnen hat, befehlen. Und dieser berühmte Satz des Aristoteles, sapientis est ordinare, den dann auch Thomas von Aquin zitiert zur Einleitung seiner theologischen Summe, das kann man übersetzen mit, es ist Amt des Weisen zu ordnen, aber man kann genauso gut sagen, es ist das Amt des Weisen anzuordnen. Das heißt, er hat Autorität, der strukturiert, auf den geht die Ordnung zurück. Simpelste Ordnung, ich habe die Buchstaben im Setzkasten liegen, einfach nach dem Alphabet. Sobald die Ordnung eins höher wird, sobald ich ein Gerät zusammenbaue, einen Satz mache, gibt es Hauptsatz, Nebensatz, Grundformen und Ergänzungen, habe ich eine Über- und Unterordnung, unweigerlich. Ist gar nicht anders möglich. Und schon um die Sache alphabetisch zu ordnen, brauche ich jemanden, der selber nicht Alphabet ist, der hat das schon mal angesetzt. Also ich komme gar nicht drum rum, bei einer Ordnung eine Vertikalität zu haben. Und wenn ich jetzt also sage, Denken muss geordnet gehen und ich brauche ein Gesamtsystem, dann muss ich natürlich auch ein Prinzip haben und schon habe ich dann gleich zwei Wörter von Anfang. Ich habe also den Begriff von Anfang, womit fange ich faktisch überhaupt an? Was ist das Erste? Und ich habe zugleich eine Wertung, das nennen wir dann Prinzip oder Ursprung. Was ist denn das, womit ich eigentlich anfangen sollte? Weil das alles andere bestimmt, sich alles andere auf das zurückbezieht oder aus ihm sich entfalten lässt. Das ist ja unvermeidlich. Vielleicht in Klammern noch der Hinweis, dass wir oft in der Gefahr sind, den wesentlichen Anfang mit dem rein faktischen Anfang zu verwechseln. Gibt es einen, wie ich finde, religionsphilosophisch wichtigen Gedanken von Hegel, den er nicht nur einmal ausgesprochen hat, dass er im Blick auf seine theologischen Kollegen, also den Zugang auch der Reformation, gesagt hat, ich darf nicht den Strickstrumpf des Christentums auf den planen Faden aufdröseln. Das heißt, die Meinung, wenn ich auf die Urkirche zurückgehe und möglich auf die erste Generation, dann kriege ich raus, was eigentlich christlich ist, das stimmt nicht. Dann bin ich beim zeitlichen Anfang, aber nicht beim Ursprung. So wie ich nicht feststellen kann, was der Mensch ist, wenn ich mir ein Embryo angucke. Sondern ich muss vom erwachsenen Menschen ausgehen, sagt der Aristoteles. Denn da sehe ich, was an Möglichkeiten sich entfaltet hat. Und dann geht natürlich die Diskussion los, die ja heute losgeht. Sind denn Embryonen dann schon Menschen oder sind sie noch auf dem Weg zu Menschen? Aber ich kann unmöglich mit dem Embryo anfangen, um zu bestimmen, was der Mensch ist. Und so sagt dann also Hegel, ich darf nicht den Strickstrumpf, wir würden heute sagen den Text oder die Textur, nicht, das Gewebe des Christentums auflösen auf den planen Faden, denn dann ist gar nichts da. Also die Leute, die sagen, ja, da gab es noch keine Bischöfe oder keinen Papst oder was weiß ich und das ist dann das wahre Christentum, die wissen gar nicht, was sie da sagen. sondern dass ich da gucken muss, wo ist da was möglich. Also ich muss gucken, der rein ontische, faktische Anfang muss nicht den Ursprung bedeuten. So ein Ursprung kann durchaus das sein, das würde zum Beispiel Heidegger sagen, der erst dann auf mich zukommt. Meine Herkunft kommt auf mich zu. Das heißt für Heidegger Gegenwart. So nach diesen berühmten griechischen Formeln, werde der du bist oder so. Das, was ich eigentlich bin, wo ich herkomme, kommt als Aufgabe auf mich zu. Und dann kann ich das erst erkennen, also die Vergangenheit ist genau meine Zukunft. Das nennt dann Hegel zum Beispiel Voraussetzung. Eine Voraussetzung mache ich heute im Rückgriff auf etwas, was damals nicht als Voraussetzung gewusst wurde. So zum Beispiel, dass wir sagen, ich war schon bei der Geburt ein Ich oder bei der Empfängnis schon ein Ich. Bei beiden Gelegenheiten haben wir nicht Ich gesagt. Aber heute sagen wir nicht, da wurde es geboren und hinterher wurde ich daraus. Und wir sagen auch nicht, da wurde es gezeugt und empfangen und dann wurde ich daraus, sondern ich. Obwohl man damals nicht ich gesagt hat. Das sind also Hegel Voraussetzungen. Ich muss also die Herkunft von der Zukunft her einholen in die Gegenwart. Sodass man eben sagen kann, wenn einem die Zukunft genommen wird, wird einem immer auch die Vergangenheit genommen. Mein Beispiel war, wenn ein Baby gekidnappt wird, ehe es erkannt hat, dass die Mutter es ist, mit der es da umgeht, dann wird das sein Leben lang sagen, ich habe meine Mutter nie gekannt. Das heißt, wenn das Baby heute die Mutter erkennt zum ersten Mal, dann sagt er, dann war es ja gestern schon die Mama. Und dann erkennt das Kind ab heute seine Mutter seit gestern. Und diese merkwürdige Struktur, das sind alles so Hilfen, um sich klarzumachen, dass Anfang nicht dasselbe ist wie Ursprung. Beim Hegel wird das nicht immer so klar. Der sagt einfach erstmal Anfang und dann müssen wir erstmal beides mithören. Drin. Dass das drinsteckt. Also, Philosophie muss entweder ein vermitteltes oder ein unmittelbares sein. Und es ist leicht zu zeigen, dass es weder das eine noch das andere sein könne. Somit findet die eine oder die andere Weise des Anfangs ihre Widerlegung. Also, die einen sagen, ich muss bei etwas Vermitteltem anfangen, dann sagen die anderen, wenn du mit etwas Vermitteltem anfängst, das kann überhaupt kein Anfang sein, denn wenn das für dich vermittelt ist, hast du ja schon vorher angefangen, du hast es noch nicht gemerkt. Und wenn, das wird dann folgendes auch noch etwas ansprechen. Und wenn jemand sagt, ich fange mit dem Unmittelbaren an, dann ist die Frage, wie komme ich zum Unmittelbaren, da ich ja schon immer da bin und ich zur Idee überhaupt zu philosophieren ja nur durch Vermittlungen komme. Das hat er auch durchgedacht für den Beweis. Also wenn ich einen hier schreibe, also einen Obersatz A und einen Obersatz B und dann die Folgerung C. Ne? Da ist es ja so, hier können wir meinetwegen hinschreiben, alle Menschen sind sterblich und hier schon Sokrates ist ein Mensch und dann kommt hier raus, Sokrates ist sterblich. Und da kann man dann zeigen, ich komme zu diesem Satz, Sokrates ist sterblich, durch die Vermittlung der beiden Sätze. Die muss ich vorher haben, sonst kann ich nicht dorthin kommen. Andererseits ist die Verbindung, dieser Strich, der ist selber, der kann nicht eine Vermittlung sein. Das hat man in der Vorlesung mal, sonst wenn ich es hier bei Ihnen gesagt habe, bitte sagen Sie gleich, ja, das kennen wir schon, nicht? Da gibt es nämlich einen Text von Alexis Carrel in der also von dem Alice in Wonderland, der sagt, also der April hat die Schildkröte eingeholt, was ja auch klar ist, denn bei Punkt 200 holt er die ja ein, und dann setzt er sich auf die Schildkröte und jetzt sagt die Schildkröte zu ihm, ich habe noch ein anderes Problem für dich, also ich fange an, A, B, C, und sagt er, ich kann natürlich A leugnen, und das muss dann bewiesen werden, ich kann B leugnen und das muss dann bewiesen werden, aber ich leugne weder A noch B, sondern ich leugne, dass aus A und B C folgt. Ich erwarte also von dir, dass du mir einen Beweis machst, Z, dass wenn A und B sind, C folgt. So, C folgt. Da sagt natürlich der Achill, gut, mache ich. und weiß gar nicht, worauf er sich da einlässt, denn jetzt wiederholt natürlich die Schildkröte ihre Sache und sagt, aha, also Z hat geheißen, wenn A, B, dann C. Jetzt sag mir mal, dass das da wirklich folgt, wenn das bei Z so ist, dass das dann hier folgt, dann musst du jetzt wieder erstmal nach X gehen. Das heißt, wenn ich hier nicht eine Unmittelbarkeit annehme, komme ich überhaupt nicht zum Beweis. Beweis kann nicht heißen, dass ich nur mit Mittelbarkeiten arbeite. Oder anders ausgedrückt, wenn ich nur begründe, das war der Vorschlag von Albert, ich muss jeden Erkenntnis begründen, dann komme ich nie zu einer Erkenntnis. Sondern statt zu sagen, ich muss jede Einsicht begründen, muss der Satz heißen, eine Einsicht, die mir nicht einleuchtet, muss ich begründen. Genau wie man gegen Russell sagen muss, es heißt nicht, alles muss eine Ursache haben. Man war so stolz darauf, dass er schon als Jugendlicher gesagt hat, wenn ich die Welt auf Gott zurückführe, frage ich, und wer hat Gott geschaffen? Weil er nicht begreift, dass Gott gerade heißt, etwas aus sich Seiendes, das selbst begründet ist und deswegen keine Ursache braucht. Also der Satz heißt nicht, alles Seiende braucht eine Ursache, so hat er auch nie geheißen, sondern der Satz heißt, alles, was sich nicht selbst begründet, braucht eine Ursache. Und so wie ich das in der Ontologie so formulieren muss, die Frage ist, ob es etwas sich selbst Begründendes gibt, das nennt man dann Gottesbeweis, nicht? Darum muss man extra diskutieren. Aber wir sind jetzt auf der formalen Ebene. Also Leute, die sagen, der Grundsatz heißt, alles, was ist, braucht eine Ursache, liegen falsch. Sondern das heißt, etwas, was nicht aus sich selbst begründet ist, braucht eine Ursache. Grund ist definiert als das, was etwas andere, woraus etwas wird, ist oder sich erklärt. Und deswegen kann man sagen, Grund seiner selbst. Aber klassisch-philosophisch kann man nicht sagen, etwas ist Ursache seiner selbst, weil Ursache heißt, etwas, was ein Mögliches zur Wirklichkeit überführt. Und wer selber möglich ist, kann sich nicht zur Wirklichkeit überführen, da braucht er wen anders. Und drum, das schlammt dann Descartes, und von Descartes hat es Spinoza übernommen, und deswegen gibt es in der Neuzeit, ein bisschen ja zu einem berühmten Heidegger-Satz, diese Gottesdefinition causa sui. Aber das ist falsch. Also, so wie ich nicht sagen muss, alles was ist, hat eine Ursache, sondern der Satz heißt, etwas, was seinen Grund nicht in sich selbst hat, kann nur sein, wenn es verursacht wird. So gilt hier jetzt beim Denken. Ich muss nicht sagen, ich muss jeden Satz begründen, sondern ein Satz, der evident ist, eine Einsicht, die evident ist, kann ich nicht begründen. Begründen muss ich Sätze, die nicht evident sind. Begründen muss ich, was nicht evident heißt. Und was heißt dann jetzt begründen? Begründen heißt, einen nicht evidenten Satz auf evidente Weise auf einen evidenten Satz zurückführen. Das heißt begründen. Nicht einen in sich nicht evidenten Satz auf evidente Weise auf evidente Sätze zurückführen. Das heißt begründen. Und dann haben Sie da keinen Selbstwiderspruch drin. Und Sie haben, darauf kam es mir jetzt an, deswegen habe ich das, also meinen damit veranschaulichen zu können, darauf hinweisen, dass wir hier immer eine Verbindung von Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit haben. Die Vermittlung ist, dass ich diese Sätze A und B brauche. Die Unmittelbarkeit, dass im Wahrnehmen der Sätze A und B mir unmittelbar klar ist, das heißt dann C. Wenn ich das nochmal sollte begründen müssen, ist schon alles hin. Und darauf spielt hier Hegel an, der sagt, ich kann nicht mit einer reinen Unmittelbarkeit arbeiten, denn das würde heißen, die Evidenzen liegen schon einfach vor. Und ich kann nicht mit der Mittelbarkeit arbeiten, sonst steckt ineinander drin. Und jetzt sagt er eben, das Prinzip einer Philosophie drückt wohl auch einen Anfang aus, aber nicht sowohl einen subjektiven als objektiven. Den Anfang aller Dinge. Das ist natürlich ein wichtiger Unterschied. Nicht? Meine ich mit Anfang, das Anfangen meines Philosophierens oder unseres Philosophierens, oder meine ich mit Anfang eben, wie heißt es hier, den Anfang aller Dinge überhaupt? Und da kommt jetzt einfach von ihm ein historisierender Ausdruck, das ist jetzt natürlich nicht seine systematische Meinung, sondern er erinnert hier an die Philosophiegeschichte. Dieses Prinzip ist ein irgendwie bestimmter Inhalt, das Wasser, das Eine, der Nous, die Idee, die Substanz, die Monade und so fort. Das hat es alles in der Philosophiegeschichte gegeben, dass man gesagt hat, auf sowas könnte man anfangen. Sie mischen sich ja ein, nicht? Wenn Sie was zu fragen haben oder wenn es zu schnell ging oder wenn Sie noch was notieren oder klären wollten. Oder wenn es sich auf die Natur des Erkennens bezieht, das ist jetzt die andere Seite, nicht? Also es gibt die einen Leute, die fangen bei was Objektivem an. Dann sagt er, ich kann auch anfangen mit dem Erkennen, auf der Seite des Erkennens, und damit mehr nur ein Kriterium als eine objektive Bestimmung sein soll. Denken, anschauen, empfinden, ich, die Subjektivität selbst. So ist es hier gleichfalls die Inhaltsbestimmung, auf welche das Interesse geht. Also, so, das stellt er fest in der Philosophiegeschichte, die Leute machen irgendwas zum Anfang, sicher mit Gründen, aber die Frage ist, ob es wirklich das Prinzip und der Anfang ist. Das Anfangen als solches dagegen bleibt als ein subjektives, im Sinn einer zufälligen Art und Weise, den Vortrag einzuleiten, unbeachtet und gleichgültig, somit auch das Bedürfnis der Frage, womit anzufangen sei, unbedeutend gegen das Bedürfnis des Prinzips, als in welchem allein das Interesse der Sache zu liegen scheint, das Interesse, was das Wahre, was der absolute Grund von allem sei. Das muss ermittelt werden, nicht irgendwelche didaktischen Schritte, sondern was ist nun wirklich der Grund von allem? Den muss ich klären und herauskriegen. Aber die moderne Verlegenheit um den Anfang geht aus einem weiteren Bedürfnis hervor, welches diejenigen noch nicht kennen, denen es dogmatisch um das Erweisen des Prinzips zu tun ist oder skeptisch um das Finden eines subjektiven Kriteriums gegen dogmatisches Philosophieren. Also das ist ja die Diskussion, die immer vor dem deutschen Idealismus auftaucht, nicht? Auf der einen Seite die Skeptiker, auf der anderen Seite die Dogmatiker, wie die das nennen. Das heißt, die einen haben einen Anfang und die Skeptiker sagen, na, ob wir es wirklich erkannt haben. Und die Dogmatiker sagen wieder, mit welchem Recht bist du da skeptisch herum? Ist vielleicht dein Skeptizismus nicht eigentlich dogmatisch? Oder wie sieht das aus? Und er meint jetzt, es gibt jenseits dieses Streits von Dogmatikern und Skeptikern, darum ging es natürlich den Leuten auch, das kann man beim Fichte zeigen, bei all den Leuten, dass es auch nochmal darum geht, den Punkt zu suchen, jenseits von Dogmatikern und Skeptikern. Und welches diejenigen ganz verleugnen, die wie aus der Pistole, aus ihrer inneren Offenbarung, aus Glauben, intellektueller Anschauung und so weiter anfangen und der Methode und Logik überhoben sein wollten. Das ist vor allen Dingen gegen Schelling gesagt. Der war ganz verwundert, wie er da attackiert wurde, dann in der Vorrede schon zur Phänomenologie, und seither war dann bei denen so ein Bruch dazwischen. Schelling, der sagte, ich fange mit einer Indifferenz der Dinge an, also Subjekt und Objekt, Denken und Stoff, also immer dieselbe Thematik natürlich, und sagte, die muss ich so anordnen, dass es eben dann so eine Linie der Wirklichkeit gibt. Hier hätte ich die reine Stofflichkeit, das reine Objekt, hier hätte ich das reine Subjekt, aber das gibt es natürlich nicht, sondern erstmal habe ich die Mitte und hier herrscht indifferente Subjekt-Objektivität. Und dann kann der Anteil zunehmen nach den Seiten. Und das ist das, was Hegel dann in einem berühmt-berüchtigten Wort in der Vorrede nennt, dass der Schelling anfängt, in der Nacht, wo alle Kühe schwarz sind, und schießt dann wie aus der Pistole das Sein heraus. Vor allen Dingen, weil er dann Schelling später das ja ausarbeitet mit seiner Trennung von positiver und negativer Philosophie und sagt, der Hegel macht eigentlich nur negative Philosophie mit seinem Begriffsring, ich muss bei der Offenbarung anknüpfen und dann habe ich was. so wie das heute dann wieder Plantinger oder die Leute machen in Amerika, die auch sagen, wir sind reformierte Christen und wir gehen von unserem Glauben aus und nennen das aber Philosophie. Das ist ja diese Zuspitzung, die sie dann dort haben. Während Hegel sagt, nein, man kann erstmal philosophisch denken, ne? Dass das dorthin gehört. Also sagt er, das kann nicht gehen, dass die Leute da irgendwie von so einer Offenbarung anfangen. Wenn das früher abstrakte Denken zunächst nur für den Inhalt sich interessiert, also Antike, Mittelalter, sondern eben rein objektiv denkt, auf das Sein hin. Aber im Fortgang der Bildung auf die andere Seite, auf das Benehmen des Erkennens zu achten getrieben ist, Transzendentalphilosophie, Kant, Erkenntnistheorie, gibt es überhaupt die Welt oder gibt es sie nicht? Hätte sich sowohl ein mittelalterlicher Autor wie jeder Antike sehr gewundert, sowas zu sagen, nicht? Und sagt, gibt es außer mir überhaupt etwas? So wird auch das subjektive Tun als wesentliches Moment also erfasst und das Bedürfnis führt sich hierbei, dass die Methode aus dem Inhalt die Form mit dem Prinzip vereint sei. So soll das Prinzip auch Anfang und das, was das Prius für das Denken ist, auch das Erste im Gange des Denkens sein. Das ist eine ganz entscheidende Position, die er hier bezieht, im Gegenteil zu Aristoteles. Aristoteles sagt, und mit ihm die folgende Tradition, die Seinsordnung geht vom Prinzip zu den Wirkungen und unser Erkennen geht von den Wirkungen zum Prinzip. Das ist die Umkehrung der Seins- und der Erkenntnisordnung. Erst höre ich, was der andere sagt und dann weiß ich, was er denkt. Erst sehe ich die Welt und dann kann ich auf den Schöpfer schließen. Ich kann also nicht einfach der Seinsordnung folgen, sondern die Erkenntnisordnung läuft umgekehrt. Das, was von Natur aus das Erste ist, ist für das Erkennen das Zweite, das Aposteriorische. Und was für das Erkennen das Erste ist, muss erkannt werden als ein Zweites in der Naturordnung. Wir sind erst bei den Phänomenen und kommen von den Phänomenen auch zu uns erst. Und so, es gab die anderen Gedanken in der Theologiegeschichte und den sogenannten Ontologismus. Die Frage ist, wer dazugehört. Es wurden einfach Leute verurteilt, ob man zu Recht kann man mal offen lassen, die gesagt haben, nur in Gott kann ich was erkennen. Das stimmt natürlich der Sache nach. Die Frage ist, ob ich aber schon vorher erkenne, dass ich in Gott das erkenne. Das ist der Punkt, ne? An dem hängt. Also deswegen hat man klassischerweise immer so gesagt, und das weist Hegel ab. Auch und gerade in der Gotteslehre. So geht es nicht, sondern ich muss die Seinsordnung nachvollziehen. Er kritisiert deswegen den am weitesten verbreiteten Gottesbeweis, den Kontingenzbeweis, gerade von dort her, mit zwei Argumenten. Das erste Argument ist es gegen die richtige Ordnung. Wenn ich von den Wirkungen auf die Ursache schließe, kann ich die Ursache gar nicht richtig sehen, weil ich da die Ursache ja nur als die Ursache der Wirkungen sehe. Vielleicht ist die aber gar nicht wesentlich die Ursache der Wirkungen, sondern eigentlich was anderes. Und ich sehe die Ursache nur unter der Rücksicht, dass sie die Ursache von Wirkungen ist. Also wenn ich Gott nur betrachte unter der Rücksicht, dass er mich geschaffen hat, und wenn ich Christus nur betrachte unter der Rücksicht, dass er mich erlöst hat, jetzt innerchristlich gesagt, dann habe ich den eigentlichen Punkt vielleicht gar nicht begriffen und verstanden. Das ist ja ähnlich wie wenn ein Hund seinen Herrn nur danach behandelt, was er ihm für ein Futter gibt. Anstatt sich zu fragen, dass er vielleicht Nobelpreisträger ist oder sonst was. Das weiß der ja nicht. Das sagen auch schon die Rabbinen, das können Sie im Talmud lesen, so im Streit von Rabbi Akiva mit dem Kaiser, dass der Rabbi Akiva sagt, es kommt nicht darauf an, Gott zu loben, das muss man schon auch mal tun, aber nicht dauernd. Und zwar nicht erstmal, damit man ihm nicht lästig fällt, bringt das dann einfach dem Kaiser bei, der erscheint jede Stunde bei ihm und ruft Ave Caesar, bis der sagt, so jetzt reicht's, sagt er, na bitte, was habe ich dir erklärt? Nee? Also das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension ist, weswegen soll ich ihn denn preisen? Und da bringt er das Bild, jemand preist den Reichtum seines Königs wegen des Silbers, was er alles in seiner Schatzkammer hat, dabei hat er die Schatzkammer voll Gold. Das ist ein Bild, das der Rabbi Akiva da auch benutzt. Also die Frage ist, was sehe ich, wenn ich von den Wirkungen als Wirkungen zur Ursache gehe? Das ist also schon mal eine Frage einfach so, die da drinnen steckt. Die zweite Frage, die drin steckt, dass er sagt, es ist ja gar nicht wahr, dass Gott die Welt erhält, damit ist sie missverstanden, sondern Gott hebt die Welt ja in sich auf. Und deswegen sieht dann der hebräische Gottesbeweis so aus, dass die Vernunft wirklich wird. Das heißt, der Vater geht in innergöttlich, der Vater zeugt den Sohn, indem er sich erkennt, transzendierend. Der Vater im Sohn sorgt dafür, dass auch das Nicht-Vatersein des Sohnes, das sonst verschwindet, wenn der Sohn sich ganz an den Vater unterwirft, wirklich wird, in dem, was Schöpfung heißt und Sündenfall. So, und dann, weil es Gott Gott ist, schafft er das, das Ganze wieder in sich aufzuheben. Und dann ist es erst fertig. Das heißt, das Unendliche ist nicht unendlich, das haben wir ein paar Mal gehabt, wenn ich da einen Strich dazwischen ziehe. Das Unendliche ist nur unendlich, wenn das Endliche zu ihm gehört und aus ihm hervorgeht. Und das Endliche ist nur endlich, wenn es endet. Sonst ist es ja nicht endlich. Und enden tut es nicht im Nichts, weil es ja das aus Gott Ausfließende ist. Da kann es nicht im Nichts verschwinden. Sondern es hebt sich auf in Gott. Das hier ist das ontologische Argument für Hegel. Aus dem Denken komme ich zur Realität, aus dem Begriff Gottes zu Gott. Und Begriff heißt ja nicht, was wir so dürr Konzeptus nennen, sondern Begriff heißt bei Lebewesen Seele. Das ist also die eigentlich innere Lebendigkeit. Der liest also den Anselm nicht so, Hegel, das ist ein leerer Begriff und aus dem leeren Begriff der Logik komme ich niemals zur Realität, per logischer Weise, das sage ich auch, das geht nicht. Aber wenn ich hier Begriff als diesen, ich würde sagen, Inbegriff oder Seele oder inneres Leben oder sowas fasse, dann kann ich sagen, aus diesem Begriff geht die Realität hervor. Und jetzt kommt der Kontingenzbeweis in hegelischen Sinnen. Das Endliche wird begründet in Gott. Das heißt, das Endliche vollzieht Gott als seinen Grund und geht zu Gott. Das heißt, das Endliche geht zugrunde. Und wer zugrunde geht, geht eben zugrunde, der wird aufgehoben. Im berühmten hegelschen Doppelsinn. Der hört auf, der wird emporgehoben und wird dann in einer neuen Weise bewahrt. Und wie wird er bewahrt? Am Schluss der Phänomenologie heißt es in der Erinnerung. Da müssen wir auch das Wort Erinnerung ernst nehmen. Erinnerung heißt nach innen genommen. Und deswegen spricht Hegel am Schluss von der Phänomenologie, von der Geschichte als dem Golgotha, der Schädelstätte des Geistes. Das heißt, hier kommt die ganze Geschichte, wird aufbewahrt in dem, was auch Geschichte heißt. Geschichte heißt Geschehen und Geschichte heißt die Aufhebung des Geschehens in der Erinnerung. In anderen Sprachen ist das nicht so. Historien, History, das kommt von Forschen. Das ist ein anderer Begriff. Und dann haben die das Problem, dass ich da das Geschehen habe und die Forschung. In der deutschen Sprache ist das enger verbunden. Das Geschehen wird zugleich bewahrt, erinnert, geordnet in der Geschichte. Und da nimmt er den Ausdruck Schädelstätte auf. Schädelstätte, natürlich, Golgotha. Die ganze Geschichte ist die Schädelstätte der Erinnerung des absoluten Geistes. Alles ist darin aufgehoben und da. Und dann dieser berühmte Schillerschluss, dann aus dem Kelche dieses Geisterreiches schäumt ihm die Unendlichkeit. Diese Selbstaufhebung, die da geschieht. Also, der Kontingenzbeweis ist falsch, sagt Hegel, wenn ich ihn mache, indem ich sage, Gott erhält die Welt. Gott erhält sie nicht, sondern er hebt sie in sich auf, denn er ist der Grund. Und sowas können Sie dann noch bei Tillich lesen, wenn Tillich sagt, am Kreuz stirbt Jesus in den Christus hinein. Der übernimmt das dann so in der Weise. Während ja meiner Überzeugung nach das eben dann ein Missverständnis des Christlichen ist, denn die Himmelfahrt heißt ja gerade nicht Abstreifen des Leiblichen oder so, sondern gerade ja die Verewigung, die Verendgültigung von Leiblichkeit und Individualität. Ne? Aber er nimmt das dann so in der Sprache des deutschen Idealismus, wobei er an sich stärker von Schelling kommt als von Hegel. Natürlich. Ist auch ein bisschen ruhig um ihn geworden. Zwischendurch war das so vor 30 Jahren, sowas war das so der große Name, wo man gesagt hat, also es geht nicht, also mit Bart oder so, das ist zu massiv oder sonst wie, aber Tillich, das ist so die Lösung. So, eben, also wenn wir jetzt mal den Text angucken, so etwas muss also rauskommen, ich muss also das Erste auch im Geist des Denkens haben, ich muss also anfangen, wirklich Form. Und das fängt er dann ja an, indem er sagt, was ist nun für ihn der Anfang? Und dann sagt er, ich fange, was die subjektive Seite anfängt, mit dem Sein an, aber Sein als das Allerleerste, weil gar kein Inhalt drin ist. Und deswegen schlägt das in das Nichts um und so. Und so entwickelt er die Grundbegriffe. Das müssen wir jetzt hier nicht wiederholen, weil das hier auch nicht steht, sondern er erreicht dann am Ende das, was er die absolute Idee nennt. Das haben wir hier wieder. Absolute Idee. Er beginnt also mit so einfachen Begriffen wie Sein, Nichts, Werden, Dasein. Dann gibt es die Reflexionsbegriffe. Ich habe angedeutet, das Begriff wesentlich, unwesentlich. Substanz, Akzidenz. Solche Gedanken gehören dorthin. Und dann baut es sich immer mehr auf, bis er dann sagt, ich habe jetzt gedanklich die ganze Struktur zusammen und das nennt er die absolute Idee. Was ist der Inhalt der absoluten Idee? Nichts anderes als das Vernünftige ist wirklich, das Wirkliche ist vernünftig. Denn eine Vernunft, die bloß vernünftig da wäre und säße im Schmollwinkel und guckte auf die unvernünftige Realität, ist ja keine Vernunft. Sondern Vernunft ist nur Vernunft, wenn sie sich durchsetzt in der Objektivität. Also heißt absolute Idee, die, aber es ist erstmal eine Idee, die Idee, dass zur vollen Realität die Vereinigung von Sinn und Sein gehört. So könnte man es auch ausdrücken. Oder Sinn und Macht, so drückt es zum Beispiel Guardini aus, sagte, so muss er Gott denken, die Einheit von Sinn und Macht. Sartre würde so etwas eine Absurdität nennen. Er sagt, so stellen sich die Menschen Gott vor. Einerseits die Kompaktheit des Steins, reines Sein. Andererseits die absolute Aufgelöstheit von Freiheit und Bewusstsein, was eigentlich das Nichts ist. Denn absolute Freiheit wäre nichts. Warum? Sobald ich bin, ist keine absolute Freiheit mehr. Denn ich bin ja schon da. Ich habe dann noch alle möglichen Freiheiten, aber alles ist mir nicht mehr möglich, denn ich bin ja schon da. Und bei absoluter Freiheit ist also gar nichts da. Jedes Dasein ist Einschränkung der Freiheit. Das sind Fakten, an denen ich mich stoße. Und die Gottesidee des Menschen, so Sartre, besteht darin zu sagen, dass Gott die Vereinigung von absoluter Kompaktheit ist, der Stein, der Fels, ist dauernd die Rede im Alten Testament davon. Wenn Sie da nehmen, das 31. Kapitel, glaube ich, ist es im ersten Buch Mose, nein, im letzten, im Deuteronomium, in dem Loblied des Mose, im Rücklied, da ist dauernd die Rede vom Fels, der gebiert, der Fels, der sich kümmert, der lebt, aber immer Fels. Nicht? Als diese Dichte der Wirklichkeit und auf der anderen Seite Freiheit, Gnade und Bewusstsein. Und das ist ein Widerspruch in sich und obendrein will der Mensch dann wie Gott werden, das heißt, er will das selber auch erreichen. Und deswegen sagt dann Sartre, Gott, der Mensch ist eine Passion inutile, eine nutzlose Leidenschaft. widersprüchlich in sich. Aber ich meine, das muss man irgendwie, das ist der Grundgedanke der absoluten Idee, die Durchdringung von Vernunft und Wirklichkeit natürlich unter der Herrschaft der Vernunft. Das Vernünftige ist wirklich und darum ist das Wirkliche vernünftig. Wenn das der Inhalt der Idee ist, dann geht es jetzt weiter. Diese Idee ist der einzige Gegenstand und Inhalt der Philosophie. Das ist unvergängliches Leben, sich wissende Wahrheit und ist alle Wahrheit. Was gehört aber zu dieser Idee, wenn sie wirklich alle Wahrheit sein will? Sie enthält alle Bestimmtheit und ihr Wesen ist dieses, durch ihre Selbstbestimmung oder Besonderung zu sich zurückzukehren. So hat sie verschiedene Gestaltungen und das Geschäft der Philosophie ist, sie in diesen zu erkennen. Das heißt, wenn die Grundidee noch in der Vernunft die Idee ist, die Vernunft ist wirklich, dann sagt er, tue ich hier das, was in biblischer Sprache heißt Schöpfung. Gott schafft und Gott muss schaffen, sonst bleibt er in der Ohnmacht. Und dann sagt er, man kann die Logik verstehen, als dass die Lehre von der Wahrheit und Wirklichkeit Gottes vor der Schöpfung, sind dann das Reich des Vaters. Und diese Idee, wenn sie wirklich die ganze Wahrheit sein will, muss sie sich in die Realität hinein wagen, in ihre verschiedenen Gestaltungen, wie es dort steht. Und diese verschiedenen Gestaltungen zu erkennen, das ist die Aufgabe der Philosophie. Also ich muss erkennen, die Göttlichkeit der Welt, die Vernünftigkeit der Wirklichkeit. Bis hin zur Geschichtsphilosophie, die ja Hegel begründet hat, indem er sagt, ich muss auch zeigen, dass die Geschichte vernünftig ist. Es ist nicht einzusehen, dass es Vernunft nur in der objektiven Natur gibt, sondern die muss es erst recht in der Geschichte geben. Und die beiden Hauptgestaltungen der Idee sind, das haben Sie im nächsten Satz, die Natur und der Geist. Die Natur leuchtet ein. Die Natur ist das auf den ersten Blick Ungeistige, das Auseinander, das wirr herumliegt. Das ist die eine Gestalt. Und die andere Gestalt ist der endliche Geist, der sich auf sich zurückzieht und sich auf sich begründet und damit in sich im Gegensatz zum göttlichen Geist sich für sich als nochmal kleinen Gott da abbildet, im Abfall von Gott. Das sind die beiden also Extreme der Andersheit, denen die Vernunft hier ausgesetzt wird, daher die Spannung, die Vernunft soll wirklich werden. Wie kann sie das? Wenn die Wirklichkeit einmal das Auseinander der Materie ist und das Auseinander des Geistes und auf der anderen Seite die Geschlossenheit des Geistes, aber eine Geschlossenheit, die sich empörerisch wendet gegen, statt sich aufzulösen in diesem göttlichen Geist. Das hatten wir ja in der inneren Trinität. Da ist der Vater, schenkt rückhaltlos alles an den Sohn. Der Sohn unterwirft sich total dem Vater. Das heißt, der Vater erkennt sich im Sohn und der Sohn ist nichts anderes als diese Spiegelung des Vaters. Und dann sagt Hegel, und diese Einheit, das ist der Geist. Also keine dritte Person, sondern diese Einheit aus diesem gegenseitigen sich Treffen, das ist der Geist, Gott ist dein Geist. Aber das ist ein Spiel Vatererbaulichkeit, sagt er, solange damit nicht ernst gemacht wird, in der Realität von Stofflichkeit, individuellem Geist, Schuld, Abwertung, Bösem. Das Leben wird nur ernst, wenn es sich auch im Tod bewährt. Und deswegen geht das bis zum Tod des Verbrechers, als Tod Gottes. Und damit ist wirklich alles eingeholt und ist der Satz erreicht, den wir da oben hatten, also der erste Satz von diesem zweiten Zeile, ursprüngliches Leben, sich wissende Wahrheit und alle Wahrheit. Es ist nicht alle Wahrheit, wenn nicht die Realität auch drin vorkommt. Das ist hier gesagt. Und diese Kappung, dieser Verdacht auf Kappung der Wahrheit, das müssen Sie sehen als den eigentlichen Einwand, zum Beispiel bei Nietzsche oder bei all den Leuten gegen das Christentum. Und dasselbe auch bei Rilke oder so. Dass immer gesagt wird, das Ganze ist gut, mit dem Bösen dazu. Gut und Böse ist gut. Und das Christentum macht immer eine Trennung von Gut und Böse. Die erste Schrift von Kierkegaard, entweder oder. Und das gerade, das gehe nicht, sondern ich muss Ja zum Ganzen sagen. In Zarathustra bei Nietzsche heißt es, ich bin diese azurne Glocke des Ja über allem. Das nennt dann Nietzsche Dionysos, dass dort alles eingeschlossen wird und deswegen sein berühmter Schlusssatz zum Ecce Homo, Dionysos gegen den Gekreuzigten. Gekreuzigter als jemand, der hier für die Schuld büßt, der selber also leidet, wo das untergeht, der wird also getrennt und überwunden, so in der Sicht der Dinge. Und für viele Leute damals, 19. Jahrhundert bis in 20. hinein, wird das dann natürlich nochmal festgemacht an der Sexualität, dass dann unterstellt wird, also das Christentum und die Kirche, die haben es gegen die Sexualität und dem Leben, das sei was Schlechtes, was man eben los sein müsse. So wird dann der Zölibat interpretiert und alte Geschichten, was natürlich alles falsch ist. Aber so wird das gemacht. Und man hat gesagt, Sie haben das bei Rilke zum Beispiel in dem späten Brief eines Arbeiters noch, wo er nochmal so seine ganze frühe Jugendantichristlichkeit da ausspricht nochmal und sagt, dass hier nicht der Mensch als Ganzer bejaht und aufgenommen wird. In der Regel ist ja Nietzscheaner. Das merkt man noch nicht, weil es so sanft da eingepackt ist. Dass man das guckt. Also das ist so der Gedanke dahinter steckt. Alles muss da hinein und vorkommen. Nichts darf ausgeschlossen werden. Sonst ist es ja nicht alle Wahrheit. Das Vernünftige ist wirklich und das Wirkliche ist vernünftig. Grundform, Natur und Geist, die sind es, ihr Dasein darzustellen, nicht? Dann sind Kunst und Religion ihre verschiedenen Weisen, sich zu erfassen. Das ist gleich der nächste Gedanke, den ihr anschließt, das ist ja seine berühmte These vom absoluten Geist. Also Hegel sagt, wir haben also über die Logik gesprochen, die Grundbegriffe, dann untersucht er als nächstes die Realität und da heißt der zweite Teil dann nach der Logik seines Systems Naturphilosophie. Er geht also durch, angefangen von der Materie, von Raum und Zeit, das Technische und so, dann die Physik, dann die Biologie, also die versucht zu zeigen, die Vernünftigkeit, die Logik in der ganzen untermenschlichen Realität. Höhepunkt ist das Tier natürlich, in dem schon Bewusstsein ist, wenn auch kein Selbstbewusstsein. Und hier hat der Geist sich durchgesetzt in einem Stück Materie, so dass in diesem Stück Materie durch den Geist, der da Seele heißt, durch die Vernunft, die da Seele heißt, dieses Stück Materie ganz durchorganisiert ist. Organismus war der Begriff, den er mit seinen Freunden in Frankfurt gefunden hatte, um in der Zerrissenheit und Vielheit der Welt die Einheit zu finden. Wie gesagt, der Organismus bringt das. Da ist die Einheit schon da in der ganzen Zerrissenheit und der Verschiedenheit. Wir haben verschiedene Organe, aber ein Organismus. Das ist also die tolle Leistung, dass das der Begriff schafft, gegen die Entropie und was da alles hineingehört, in einem Organismus ein Ganzes zu schaffen. Aber um welchen Preis? Dass dieser Organismus sich von allen anderen Organismen abgrenzt. Das ist der Grundfehler und ist der Keim des Todes. Das ist das Grund, da knüpft er eigentlich an so wie den ältesten Satz, den wir überhaupt haben in unserem abendländischen Denken, nämlich der Satz des Anaximander, dass durch den Tod die Wesen einander Buße zahlen für das Unrecht zu sein. dadurch, dass wir da sind, verdrängen wir andere und setzen uns von ihnen ab und setzen uns damit ins Unrecht. Jeder und jede von uns, die wir hier da sind, steht eben für ein Spermium, das das Rennen gemacht hat, und die anderen sind vertan. Geht also mit diesem Sieg los. Das behandelt Rilke in der dritten Elegie, wo er Sechser darstellt, der Held, der sich selber aussucht im Mutterschoß. Also dieser Gedanke, der dort drin steckt, und dieses Unrecht muss natürlich, soll ich sagen, gerecht, das muss gut gemacht werden, das muss versöhnt werden, und das geschieht durch die Auflösung des Individuums. Im ersten Schritt durch Krankheit, da schafft es schon die Seele nicht mehr, den Leib zusammenzuhalten, sondern hier verselbstständigen sich da die Säfte und die Kräfte und die Möglichkeiten. Das geschieht dann zweitens nach der Krankheit durch die Auflösung des Individuums im Gattungsgeschehen. Das ist ja ein Trieb, der nicht dem Individuum dient. Deswegen ist er ja mit so einer hohen Lustprämie versehen, sonst würden das die Individuen lassen. Denn die werden dabei einfach verbraucht für den Fortgang der Art. Sie verschwinden dann einfach. Und die dritte Form ist also der Tod, gefressen werden oder sonst wie. So dass man sagen kann, dass hier diese Auflösung geschieht, dass sich das Allgemeine gegen das Individuelle durchsetzt. Wenn man das weiß, dann nennt man das Geist, wenn das bewusst wird. Deswegen zitiere ich da immer dieses berühmte Fried-Gedicht: Ein Hund, der stirbt wie ein Hund und weiß, dass er stirbt wie ein Hund, ist ein Mensch. Also das ist genau der Übergang, der hier geschieht. Gegenüber der Naivität, wie zum Beispiel der Nazis, die sagten Kraft durch Freude oder so. Nicht? Das Ziel ist irgendwie so die Einheit und die Harmonie von Geist und Leib. Gibt keine Harmonie. Denn wenn ich eine Harmonie verkünde von Leib und Geist, habe ich den Geist schon unterbewertet. In Wirklichkeit habe ich dann hier ein Überordnungsverhältnis zu einem Gleichverhältnis gemacht und das heißt eine Unterbewertung des Geistes. Das ist die Geistlosigkeit von Leuten, die in erster Linie also da ihren Leib trainieren und die Fitness für sich machen, die natürlich hineingehört. Aber die Frage ist, was dient hier wem? Ne? Deswegen ist das so der Übergang für ihn. Und dann kommt jetzt die sogenannte Geistphilosophie als der dritte Abschnitt seiner Philosophie. Also Logik, Naturphilosophie, Geistphilosophie. Und die Geistphilosophie fängt wieder an bei uns als Subjekt erstmal, Psychologie und also die Geschichten. Dann kommt er, das ist der subjektive Geist, nennt er das. Dann zeigt sich, dass der subjektive Geist gar nicht leben und existieren kann, denn wir bestehen im Gegenüber und im Miteinander. Und das nennt er dann, da hat er einen neuen Ausdruck eingeführt, objektiven Geist. Übrigens wieder ein Punkt, wo uns der Begriff fehlt. Wie denken wir Gemeinschaft? Wir denken Gemeinschaft entweder individualistisch, relativistisch oder dann eigentlich schon wieder totalitär. Also individualistisch, liberalistisch denken wir Gemeinschaft, als eigentlich wirklich sind die Individuen und dann haben die obendrein Beziehungen. Also wirklich ist an St. Georgen die Lehrenden, die Studierenden, die Satzung, die Tische und Stühle, aber das ist alles so einzeln für sich und dann wird das so äußerlich durch das, was recht ist oder irgendwie aufeinander bezogen. Der Gegenpol ist irgendeine Form von Totalitarismus. Dass ich sage, das Ganze ist es, das Volk ist alles, der Einzelne ist nichts. Dass wir nur Akzidenzien am Volkskörper sind oder so. Das ist zum Beispiel die Einseitigkeit mit der Leibmetapher, die ja schon in der Antike die Patrizier gegen das Volk verwenden und das auch im Christentum auftaucht, Leib Christi, was unbedingt balanciert werden muss durch die Würde und die Personalität jedes Einzelnen, durch den weißen Stein, wo den Einzelnen sein Name erwartet, den nur er kennt. Das ist die Gefahr, wenn ich für sich zum Beispiel stehen lasse, das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Dann werden die Reben einfach abgeschnitten, Schluss, weg. Aber sind ja keine Reben, sind ja Personen. Also deswegen können sie mit dem einen Bild allein nicht auskommen. Wir müssen also balancieren, das Ernstnehmen jeder einzelnen Person, bei ihrem Namen gerufen, in die Hand Gottes geschrieben und wie die biblischen Ausdrücke heißen, auf der einen Seite, und zugleich, dass wir ein Volk sind, eine Gemeinschaft. Guardini weist da immer darauf hin, dass das in der Apokalypse beides vorkommt. Die strömenden Chöre der Seligen und dann der Einzelne mit seinem weißen Stein. Da kann man keins von weglassen. Wie denke ich nun angemessen Gemeinschaft? Können wir nicht. Scheler wird dann reden von der Individualperson und der Gesamtperson. Und sagt, die Gesamtperson hat auch Pflichten gegenüber der Einzelperson, der versucht, das irgendwie so zu konstruieren. Hegel nennt das objektiven Geist. Also objektiven Geist, dass wir uns recht verstehen, ist nicht der objektivierte Geist. Objektivierter Geist ist eine Bibliothek oder ein Buch. Objektiver Geist. Das ist zuerst mal schon die Familie, die im klassisch-römischen Recht eine Person ist. Deswegen gibt es im klassisch-römischen Recht, nachher in der Kaiserzeit wird es anders, zunächst mal keine Prozesse innerhalb der Familie oder gegeneinander. Der Pater Familias ist der Herr über Leben und Tod von allem. Es gibt keine Prozesse innerhalb der Familie. Und so gibt es also ein Volk, dann eine Familie, also alle möglich, das sind also objektiver Geist. Und die Rede von objektiven Geist läuft dann hinaus, dass er an der Stelle am Schluss die Weltgeschichte einordnet. Nämlich die verschiedenen objektiven Geister, die Volksgeister, spielen dort ihre Rolle. Und dann zu jeder Zeit herrscht ein Geist in besonderer Weise und dann kommt der Nächste dran und nach seiner Beobachtung wandert der Geist von Osten nach Westen. Und ist zu Hegels Zeit in Europa angekommen und er sagt, er wird wahrscheinlich dann immer nach Amerika rübergehen. Bis jetzt kann er sich das noch nicht vorstellen, sagt er mit den Indianern oder was da so ist oder so. Aber das kann ja dann noch kommen. Und dann gehört ja auch der Satz hin, der auch hier nachher hier folgt, dass man als Philosoph keine Voraussagen macht, nicht? Wenn man da nichts weiß. Aber das wäre also dieser Gedanke. Und nach diesem objektiven Geist kommt der absolute Geist. Und der absolute Geist überwindet diese Partikularitäten der Volksgeister, die jeweils irgendwann ihre Aufgabe haben und sie dann wieder abgeben. Und ist jetzt das Bewusstsein höherer Stufe und das ist das, was sie jetzt hier haben. Also da heißt es jetzt, Kunst und Religion sind die Weisen, diese Wirklichkeit der Vernunft in der Wirklichkeit zu zeigen. Und da, die ordnet er jetzt nochmal an nach ihrer Durchgeistigkeit. Und da ist dann die unterste Stufe des absoluten Geistes die Kunst, womit er jetzt genau genommen nicht eigentlich die Kunst selber meint, sondern natürlich meint er da immer nochmal das Nachdenken über Kunst. Nicht? So, also die Kunst, insofern sie auch nochmal theoretisch behandelt wird. Das Wort Kunst, da steckt ja auch Kunde drin, nicht? Das ist, gehört da ja zusammen. Warum die unterste Stufe? Erstmal, warum ist überhaupt absoluter Geist und warum die unterste Stufe? Worum geht es im absoluten Geist? Ich wiederhole mich, dass das Vernünftige wirklich und das Wirkliche vernünftig ist. Und das wird in ganz besonderer Weise in der Kunst sichtbar. Hegel schließt die Naturschönheit aus, sagt er, die kann man nicht denken und in Ordnung bringen. Wir machen keine Naturwissenschaft nach der Schönheit, sondern gemeint ist die Kunst, die hier bedacht wird als Schönheit. Und was ist Schönheit? Schönheit ist das Erscheinen der Idee für die Anschauung. Was Idee ist, habe ich gesagt. Idee ist das Bewusstsein von, das Vernünftige ist wirklich, das Wirkliche ist vernünftig. Jetzt die Idee, wenn sie sich zeigt für die Anschauung, nennt man Schönheit. Und das Reden und das Nachdenken über Schönheit, das ist die Kunst. Warum ist nun die Schönheit dieses Erscheinen der Idee? Weil sie erscheinen lässt die Einheit von Vernunft und Realität. Und das geschieht am deutlichsten in der Wahrnehmung der menschlichen Gestalt. Denn nichts, nirgendwo haben sie sonst einen solchen Zusammenfall von Geist und Natur wie in der menschlichen Gestalt, sagt er. Deswegen ist die Mitte der Kunst die Plastik, die Statue. Und deswegen ist der Höhepunkt der Kunst bei den Griechen. Er ordnet dann auch die Kunst. Die erste frühe Form großer Kunst ist Ägypten. Da geht es um die Gebäude, um den Tempel, um die Straßen. Dann kommen die Griechen, da geht es um die Statue des Gottes im Tempel. Und diese Statue ist natürlich eine Menschengestalt. Zeus, Athene. Deswegen ist das, der Höhepunkt. Hier habe ich die anschaulich unmittelbar die Einheit von Vernunft und Wirklichkeit. In so etwas wie dieser Statue des Zeus und in der Athen. Anschauung. Anschauung aber hat die Grenzen, dass zum Beispiel in der Anschauung ich keine Geschichten erzählen kann. Anders ausgedrückt, die Statue lebt nicht. Die Statue lebt nicht. Natürlich merken die den Mangel, deswegen gibt es dann den Mythos von der Statue, die da belebt wird, nicht? Aber an sich leben die Statuen nicht. Und deswegen kann das auch mit den Griechen nicht bleiben, sondern es kommt der nächste Schritt. Und das ist nach der Anschauung die Vorstellung. Die Vorstellung erzählt und erzählen tut die Religion. Deswegen kommt über der Kunst die Religion. Die Religion bleibt nicht dabei stehen, dass da der Mensch dargestellt wird im Zeus, sondern sie erzählt Mythen von Zeus und von Athene. Bis hin zum Christentum, das erzählt eine Heilsgeschichte. Und in dieser höheren Form jetzt der Erzählung wird wieder nochmal in der Erzählung auch sichtbar die Einheit von Vernunft und Wirklichkeit, indem nämlich diese Geschichten ja irgendwo anfangen und zu einem guten Ende führen und deutlich wird, wie das hier geführt wird von der Göttlichkeit. Also auch dort wird ein Schritt mehr als bloß bei der Anschauung gezeigt und sichtbar, dass das Vernünftige wirklich und das Wirkliche vernünftig ist. Die Idee erscheint hier nicht bloß für die Anschauung, sondern sie erscheint jetzt in der Erzählung. Aber auch hier fehlt noch was. Es wird nämlich bloß erzählt von anderen. Jesus Christus erlebt das. Der ist der Sohn Gottes und er erlöst uns. Aber es wird nicht erzählt, dass wir das sind. Natürlich, wir sollen uns da inkorporieren, wir gehören da hinein als seine Adoptivgeschwister, aber es bleibt ein Gegenüber. Eigentlich geht es in der Religion um Versöhnung mit Gott. Das Opfer ist da ganz zentral. Also der Mensch, der erstmal ja von Gott unterschieden ist, hier, versöhnt sich in Gott wieder und das geschieht im Opfer. Aber dieses Einungsgeschehen im Opfer, in der Selbstaufhebung, das bleibt in der Erzählung unvollkommen, denn es wird erzählt von wem anders. Ich kann mich an diesem Opfer anschließen oder so, aber eigentlich geschieht das von anderen her. Das ist dann auch der Riss oder die Spannung, die selbst dann nochmal im Christentum drin steckt, weshalb schon der junge Hegel dann geschrieben hat über das Christentum und sein Schicksal, dass er sagt, das Problem jetzt ganz konkret zum Beispiel bei Jesus war, dass er die Liebe predigt, aber im Gegensatz zu seinem Volk. Sodass die Christen dann auch im Gegensatz zu den anderen Völkern stehen, sodass hier die Verkündigung der universalen Liebe partikulär bleibt. Im Christentum schon dadurch, dass die nämlich sich nach Rom ausrichten und damit sich entfremdet sind, sodass die eigentliche Befreiung und die eigentliche Einholung des Christentums erst in der Reformation geschieht. Nicht in der Revolution, die ja auch im Terror endet dann, nicht, sondern in der Reformation, dass hier erkannt wird, jeder ist, jetzt brauche ich keinen Klerus und kein Volk, sondern wir sind alle Christenmenschen gleicher Sorte. Das wird dann mit erheblichem Pathos dann von ihm verkündet. Und die Lehrkanzeln, hat er immer gesagt, bei seinen reden als Rektor in Nürnberg zu Beginn des Schuljahres, das sind bei uns die Lehrkanzeln, weil das eine Sache der Vernunft ist, die dorthin gehört. Deswegen ist also selbst diese Auferweckung Jesu in seine Gemeinde noch zu wenig. Die eigentliche Vollendung geschieht erst, wenn das gedacht wird, wenn ich in den Begriff komme. Und das steht dann wieder hier da. Das heißt, die Philosophie ist es eigentlich erst, in der das erreicht wird. Also, Kunst und Religion haben denselben Inhalt und denselben Zweck, lesen wir hier. Aber die Philosophie ist die höchste Weise, die absolute Idee zu erfassen, weil ihre Weise die höchste ist, nämlich der reine Begriff. Weder bloß Anschauung, noch auch nur Erzählung, sondern reiner Begriff. Statt also zu sagen, ich bin erlöst in Jesus Christus und bin damit hineingenommen in das innergöttliche Leben, sage ich, das Vernünftige ist wirklich und das Wirkliche ist vernünftig. Als die eigentliche Erfüllung. Und da zitiert gegen theologische Kritik Hegel immer Paulus. Er sagt, der Geist gibt dem Geiste Zeugnis und wir haben den Geist empfangen und so. Da hat er keine Probleme. Das hat er alles studiert in Tübingen, von Haus aus Theologe. Und meint, er hätte das eben hier erreicht und eingeholt, was dort hingehört. Dass das dort gegeben ist. Also die Philosophie als das Höchste. Und jetzt sehen Sie sofort, wie sich in dieser Frage dann wiederum die Hegelianer teilen. Die einen, die sagen, so ist es. Seine Philosophie wäre die beste Philosophie, um Theologie zu treiben. Bei Pannenberg können Sie so Sachen lesen, und bei Rohrmoser, der schon verstorben ist, wo muss ich das also haben? Das wäre eigentlich der Philosoph, und Karl Barth in seiner berühmten Geschichte der Theologie im 19. Jahrhundert hat ein großes Hegel-Kapitel, wo er sagt, warum ist das eigentlich gescheitert, dass nicht Hegel unser Philosoph ist? So wie die Katholiken den Thomas von Aquin, so müssten wir den Hegel haben, viel mehr als Kant, weil das da eben in der ganzen Form eingeholt ist. Die anderen sagen wieder, nee, das bleibt nach wie vor Hochmut, das geht so nicht. Und sagen, da kommt der Mensch zu kurz. Erstmal sagen die Linkshegelianer, wir machen stärker den Unterschied, das habe der Hegel nicht so ehrlich gemeint oder nicht so genau gedacht, dass er sagt, die haben zwar denselben Inhalt, das ist wahr, und denselben Zweck, aber nicht dieselbe Form. Wenn ich aber jetzt Form und Inhalt nicht so sehr trenne, und das darf ich gerade hegelianisch eigentlich nicht, und das macht er selber auf früheren Stufen auch nicht, zum Beispiel gehört da hinein sein berühmt-berüchtigter Satz, dass die Kunst nach ihrem Höchsten für uns ein Vergangenes ist. Wird immer wieder verkürzt und geradezu reflexartig zitiert, er hätte gesagt, die Kunst sei vorbei. Niemals hat er das gesagt. Er hat nur gesagt, sie ist nach ihrem Höchsten vorbei und er begründet das genau. Er sagt nämlich, wir machen vor den Standbildern keine Kniebeugen mehr. Das heißt, die Kunst ist nicht mehr der Ort von Kunstreligion. Der Dentau, der schreibt da dauernd Bücher also dazu, dass also die Kunst selber ihre Abschaffung da will, so hat er es ja interpretiert, dann die gegenwärtige Kunst und so. Das geht ein Stück an dem vorbei, aber nur ein Stück, was da gemeint ist. Das heißt, dass die Kunst tatsächlich in einer neuen Form vergeistigt hat und selber eben Wissenschaft sein will und Werk sein will. So nach ersten Anläufen bei Leonardo da Vinci ist das ja heute da. Deswegen reden die Künstler ja auch nicht mehr von Werken, sondern von Arbeiten. Dass die eigentlich das auch machen und tun und hier forschen, das ist wahr. Also, da sagt der Hegel ganz klar, die Kunst ist nach ihrem Höchsten für uns ein Vergangenes. Das traut er sich aber nicht für die Religion zu sagen. Dann sagen die Linkshegelianer, warum traut er sich nicht? Müsste er eigentlich sagen. Und deswegen ist auch die Spitze heute der Hegelianer zum Beispiel Jeschke, das ist ja unser bester Hegel-Kenner, ist in Deutschland Vorstand, also des Hegel-Archivs und bei den Herausgeber der Werke und so, der ist Feuerbachianer eigentlich. Ich meine auch, dass also konsequenter wäre es, den Hegel in dieser Weise nicht so primitiv, Marx einfach so also auf den Kopf gestellt und Revolutionen gemacht, da funktioniert die Dialektik nicht, aber dass man in so einer Richtung eher nicht Hegels eigener Subjektivität, da habe ich ja gesagt, er war ein ganz frommer und lieber lutherischer Christ, jedenfalls nachdem er dann Professor war. Und durch hier in Frankfurt, durch Begegnung mit Hölderlin und so, wieder einen Zugang zur Religion gefunden hat. Und hat dann wirklich wieder drin gelebt, hinterher. Das sieht man einfach in seinen Briefen und in seinen Texten, ist keine Frage. Aber dieses System läuft in meiner Hinsicht, da gibt es eben so eine gewisse, aber nur eine geringe Differenz zwischen Pater Schmidt und mir hier im Haus. Der liest den Hegel positiver, christlicher, als ich es tue. Aber er gibt mir auch zu, ja, ja, es ist was dran. Deswegen sage ich, wir sind nicht also wirklich da auseinander. Das ist sowieso kein Grund, wie wir uns mögen, das ist gar kein Problem. Sondern es gibt einfach diese Nuancen, dass ich stärker betone, dass Hegel selber in seinem System eigentlich, dass das nicht so passt. Deswegen habe ich einen Artikel geschrieben, warum man kein Hegelianer sein sollte. Während der Josef Schmidt eher schon für den Hegel ist, aber nicht, können Sie ja gucken, in dem Band, der da ja inzwischen dritte Auflage, glaube ich, da ist, oder so 19. Jahrhundert, wo er das Hegel-Kapitel hat, wo Sie schon sehen, wie er da auch die kritischen Fragen daran anmeldet. Klar. Aber nochmal, das sind Nuancen, und da müssen Sie sehen, wenn Sie überhaupt sehen wollen, wo Sie sich da einordnen. Das steckt sicher mit drin. Also, er sagt, es ist derselbe Zweck, derselbe Inhalt, aber nicht dieselbe Form. Lässt er an der Stelle weg. Und das sagt an anderen Punkten dann auch so. Und wenn man jetzt eigentlich konsequent Hegel die Form ernst nimmt, muss man da auch sagen, wie ist das eigentlich? Er selber hört auch seine Philosophiegeschichte irgendwie so auf, eben mit dem Gedanken, dass er sagt, da komme ich jetzt nicht weiter. Und dann sagt er auch so ganz in der Vorlesung, sagt dann, man möchte ja nicht mit einem Misston enden. Also das ist etwas schon schwach, wie es dann da aufhört, nicht? Weil er sieht, die Philosophie ist auch nicht die allgemeine Bewusstsein durchsetzbar. Die Philosophie ist genauso eine Sekte, wie die verschiedenen Religionen, denen er das vorhält, sind die Leute nicht dazu zu bringen, alle also Hegelianer zu werden oder Philosophen zu werden. Was soll man da machen? Also er sagt, viele bleiben auf der Stufe der Religion stehen, also einige kommen in die Philosophie und dann separat kommen sie nochmal in die richtige Philosophie. Das sind dann wieder die weiteren Fragen. Das sind dann nur die Happy Few, wie wir hier. Nicht? Wir machen dann da Philosophie. Ja, es ist allerdings genug gegründete Tatsache, dass es verschiedene Philosophien gibt und gegeben hat. Die Wahrheit aber ist eine. Da taucht schon das Problem auf. Nicht? Wir müssen dies begreiflich machen, dass diese Mannigfaltigkeit der vielen Philosophien nicht nur der Philosophie selbst, also ihrer Möglichkeit, keinen Eintrag tut, sondern dass sie zur Existenz der Wissenschaft der Philosophie schlechthin notwendig ist und gewesen ist und dieses ihr wesentlich ist. Wie kann er das zeigen? Das zeigt er so, dass er sagt, die Realität, zu der wir kommen müssen, die Realität schließt die Vielheit ein. Und da gehört ja dann sein berühmtes Beispiel hin, dass man ihm entgegengehalten hat, ein bestimmtes Kant-Wort, wo Kant sagt, ich kann nicht Philosophie lehren, sondern nur Philosophie rennen. Und das haben viele so verstanden, dass man sagen muss, man kann nur informieren über Philosophiegeschichte. Das ist zum Beispiel die Idee von Sophies Welt, dass ich deswegen für ein Unglück halte. So genial also diese Idee mit dem Buch ist, nicht? Aber Hegelsch muss man das für ein Unglück halten. Und er hat wiederholt, zweimal, hat ein Gutachten geschrieben für Ministerien über Philosophie im Gymnasium und hat gesagt, natürlich denken die Leute, am besten macht man Philosophiegeschichte, sagt nein, Systematik, systematische Fragestellung. Philosophiegeschichte führt zu einer Halbbildung, dass die Leute irgendwas so im Kopf haben, Wasserding und so, wie wir da vorhin gelesen haben, Und mein, aha, das ist so Kuriositätenkabinett, sind eingebildet und halbgebildet zugleich. Und das macht kaputt, während ich denken muss an systematischen Fragen. Und deswegen ist dieser Zugang über die Philosophie-Geschichte, der immer wieder angeboten wird, gerade falsch, weil ich da ja nicht selber mitvollziehe. Also sagt er, ich kann nicht sagen, natürlich soll ich philosophieren lehren, aber nicht, indem ich erzähle über anderer Leute Philosophien. Natürlich gehört das dazu, aber nicht als erstes, sondern ich muss die Leute zum Denken bringen können anhand von Problemen. Und dann gehört allerdings hin, dass das in verschiedene Formen durchgeht. Und da ist ein schönes Beispiel, das er wiederholt anspricht, dass er gesagt hat, da ist eben ein Kranker, dem hat der Arzt Obst verschrieben. Und jetzt bringt ihm seine Frau Kirschen und Äpfel und Birnen und nichts will er, weil er gesagt hat, der Arzt hat gesagt Obst. Nicht Äpfel und nicht Birnen und nicht Kirschen, Obst. Und das ist der Hintergrund, weswegen er hier sagt, die Vielheit der Philosophien ist wesentlich. Es gibt Obst nur so, dass es Kirschen, Äpfel, Birnen gibt. Und deswegen gibt es Philosophie nur so, dass man durch diese verschiedenen Formen hindurchgehen muss. Wobei er irgendwie diesen Gedanken hat, dass es vom Einfacheren immer zum Reicheren und Komplizierteren geht. Das kann man ja diskutieren. Das hat mein Lehrer Max Müller immer diskutiert. Der hat gesagt, nein, Geschichte ist nicht so. So eine Geschichte ist eigentlich immer so. Am Anfang Gestammel, dann das Wort und dann Geschwätz. Archaik, Klassik, Zerfall. Dann geht es wieder vorne los, Gestammel, Wort, Geschwätz. Wie dem sei. Wobei ich bei diesem Bild ihm immer, also nicht immer, aber immer entgegengehalten habe, wo bringt er jetzt die Mitte der Geschichte unter, wenn ich das bloß so auflöse, nicht? Also es gibt eben wirklich keine richtige Form, das zu packen. Man muss nur sehen, wo das hingeht.
Das Geschwätz war Verfall und.
Also eben, vorher ist Gestammel Archaik, habe ich ja gesagt. Und dann Klassik ist das Wort. Klassik, ne? Das ist also dann, man kann sich fragen, wo ist das beim Christusbild? Vielleicht Chartres, denke ich mir so, oder Amiens oder so. Nicht? Vorher noch nicht, da ist es also zu archaisch oder zu weit weg. Und dann gibt es, also so, es gibt einen Schnittpunkt von den ganz einfachen Symbolen, nämlich Chiron, bis dann zu hin, was dann später gemacht wird. Und dann gibt es irgendwo. Und dann gibt es eine Linie, wo die Heiligkeit und die Transzendenz Gottes abfällt. So könnte man so die Geschichte des Christusbildes im Abendland erzählen. Ne? Es geht von der Fülle der Gefülltheit immer mehr zur Annäherung an uns hin, pure Menschlichkeit oder so. Und es geht hier also auf der Seite vom wenig Bild zum immer besser ausgemalten oder so. Man kann dann unterbringen und sehen, wo ist denn der Schnittpunkt, wo sich es ungefähr deckt und wo man nicht zu viel verliert, dadurch, dass man was gewinnt. Nicht? Und das wäre für mich sowas wie also ja, Amiens oder Chartres oder so etwas. Aber das ist für jeden anders. Das ist ihre Sache. Nicht? Nur wäre das so der Punkt. Also wo gibt es diese Klassik, wo es wirklich steht? Und dann bei der Gotik. Nicht? Wann ist Gotik im Höhepunkt und wann kommt dann so dieser wilde Flamboyant-Stil oder so und wo sich es dann wieder verliert und verspielt oder so. Nicht? Und da sagt er immer, Gestammelwort, Geschwätz. Auch in der Literatur oder beim Denken oder wo das hingehört. Jedenfalls muss ich also denken, dass die verschiedenen Standpunkte zu ihrem Zug kommen müssen, das ist der Geschichtsgedanke wieder, weswegen er sagt, das gehört zur Philosophie dazu. Und dann werden wir davon noch reden müssen, wir haben ja noch eine Stunde miteinander, wo es dann nochmal darum geht, dass er sagt, das ist dem auch nochmal jeder ist, jeder Gedanke ist immer noch mal Ausdruck seiner Zeit und keiner ist über seine Zeit hinaus. Philosophie ist immer ihre Zeit in Gedanken gefasst. Wo steht heute der Geist und was muss heute gesagt werden? Und dass Leute eben unglücklich sind, wenn sie eben zur falschen Zeit leben. Es gibt Leute, die denken zu früh und Leute, die denken zu spät. sowohl bei Künstlern, wie bei Philosophen, wie bei Theologen, wie bei Staatsmännern oder so. Wenn man Glück hat, hat man seine Sendung und sein Wort gerade zu der Zeit, wo sie hingehört. Und im anderen Fall gibt es große Leute, die deswegen eben gescheitert sind, weil es eben nicht die richtige Zeit war. So steht zum Beispiel auf dem Grab vom Celestin. Nicht, dass er da eben nicht in der richtigen Zeit gelebt hat. Er konnte seinerseits die Kirche nicht mehr reformieren. So, jetzt habe ich wieder hier von der Verwaltung da so Zettel gekriegt, die ich Ihnen da verteilen soll und die ich Sie bitte, oben einzuwerfen in einem der Briefkästen, eigentlich bei der Frau Heim. Ist das also das Ding? Ich habe damit also unmittelbar ja nichts zu tun. Und ich muss ja auch weg. Die ganze Zeit bitte hinten durch. Seht eins und noch eins. Danke. Und dann würde ich jemanden von Ihnen bitten, der da seinen Zettel oben einwirft, den Umschlag auch da einzuwerfen. Das sind also die jetzt nicht gebrauchten, die da sind, dass die da wieder hineinkämen. Damit, dass man da guckt und sieht. So, und dann mache ich mich nämlich dann jetzt davon. Vielen Dank und bis in 14 Tagen. Tschüss.